Deutschlandfunk. Streitkultur.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Sie sind schnell, lautlos und sollen bald auch in Deutschland fahren. Elektro-Tretroller oder E-Scooter werden als umweltfreundliches Verkehrsmittel gepriesen, abgasfrei und platzsparend. Doch entlasten die schnellen Flitzer die Verkehrssituation in den verstopften Innenstädten tatsächlich? Lassen deshalb mehr Menschen das Auto stehen, weil sie nur mit dem E-Scooter die letzten Meter zur U-Bahn fahren? Und warum nehmen sie dafür nicht das Fahrrad? Klar ist, wer die Feinstaub-, Kohlen- und Stickoxidwerte in den Städten senken will, muss die Alternativen zu Verbrennungsmotoren fördern. Ob der elektrische Tretroller eine sinnvolle Alternative ist oder doch eher eine Verkehrsgefährdung, die Diskussion um die E-Scooter zeigt zumindest deutlich, dass es um mehr geht als noch eine weitere Fortbewegungsart. Es geht um die Neuverteilung des öffentlichen Raumes. Hier einige Stimmen dazu.
Denn wir ermöglichen damit eine völlig neue Form, sich fortzubewegen. Kurz, wir ermöglichen moderne Mobilität. Und zwar eine, die nicht nur umweltfreundlich, schnell und bequem ist, sondern auch das kann man an der Stelle ja mal sagen, die einfach auch Spaß macht.
In den meisten Städten sind ohnehin schon viel zu klein und überlastet und wir sehen die Gefahr, dass jetzt auch auf dem Radwegen der nicht motorisierte Verkehr durch den motorisierten Verkehr verdrängt wird.
Natürlich wird es in neuen Mobilitätsformen auch Konflikte geben. Natürlich werden wir selber dazulernen müssen, wo wir denn vielleicht nachsteuern.
Wenn jetzt viel mehr Leute sich dafür entscheiden, für diese Art der neuen Mobilität, haben wir auch gute Chancen, vielleicht ein bisschen was von der Straße abzuknapsen oder zu zeigen, es geht und es klappt gut. Und vielleicht nutzen das dann auch viele und verzichten aufs Auto, weil sie einfach sagen, nee, Fahrrad bin ich nicht so der Mensch für und ein Elektroroller, ja, das interessiert mich, möchte ich gerne mal ausprobieren.
Ist der E-Scooter also eine umweltfreundliche Ergänzung im Stadtverkehr, der einige Verkehrsteilnehmer bewegt, das Auto stehen zu lassen? Oder erhöht der elektrische Tretroller vor allem die Unfallgefahr auf Radwegen? Darüber diskutieren wir in dieser Streitkultur mit dem unabhängigen Mobilitätsexperten Hans-Peter Kleebinder, der unter anderem Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesverband E-Mobilität ist, und Burkhard Storck, er ist Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, kurz ADFC. Sie haben beide an dieser Stelle nun Gelegenheit, ihre Position zu verdeutlichen, und ich würde Herrn Storck bitten zu beginnen.
Sehr gerne. Da ist es plötzlich in der Welt das neue Heilsversprechen. Seit langem überlegen wir, was kann die neue Mobilität bringen, wer wird sie wirklich vorantreiben. E-Autos sind uns versprochen worden, Carsharing, autonomes Fahren hängt noch in der Luft, Bikesharing vor 2-3 Jahren in den asiatischen Großflotten. Alles sollte über Nacht das Verkehrsverhalten der Deutschen verändern. Jetzt sind es die E-Tretroller, die plötzlich über Nacht und alleine alles ändern sollen. Nein, das wird nicht passieren. Wir brauchen Menschen, die ihr Verkehrsverhalten ändern. Wir brauchen Menschen, die neue Verkehrsformen für attraktiver halten als das Auto. Und dazu müssen wir an den Platz und an die Attraktivität des Autos ran. Und wenn wir da nicht konsequent sind, dann werden die E-Tretroller schon in wenigen Jahren völlig vergessen sein.
Hans-Peter Kleebinder, schließt der E-Roller eine Lücke, die wir im Moment noch haben, auf dem Weg von der Wohnung bis zur U-Bahn?
Ja, endlich ist es soweit. E-Scooter erobern, endlich auch in Deutschland, unsere Ballungsräume und Städte und erweisen sich dabei als flexible und intelligente Ergänzung zu Auto und öffentlichem Nahverkehr. Ich sehe diese neue, erste neue Form von Mikromobilität als willkommenen und notwendigen Brandbeschleuniger für die überfällige Mobilitätsrevolution. Sie führt uns zu einer vernetzten, umweltbewussten und kundenorientierten Mobilität. Weg von Besitz und Status hin zum Nutzen und Teilen. Die Frage ist, wie schaffen wir gemeinsam gegen unsere Gewohnheiten diese Mobilitätswende für mehr Lebensqualität und persönliche Autonomie für alle?
Bevor wir uns dieser letzten Frage, die Sie gestellt haben, widmen, nämlich wie schaffen wir mehr Lebensqualität in den Städten, würde ich ganz gerne mal zu Beginn auf die Erfahrungswerte schauen. In San Francisco, in Paris oder in Wien sind elektrische Tretroller schon länger zugelassen. Haben sich damit auch die Staustunden in den Innenstädten verringert, Herr Kleebinder?
Also nach meinen Erfahrungen, ich habe in den USA als auch in Wien das selbst ausprobiert und genutzt. Und Berechnungen zeigen, dass bis zu 10% der Nutzer ihr Auto stehen lassen. Das heißt, wir haben eine deutliche Verringerung des Autoverkehrs und insgesamt mehr Menschen letztendlich auch öffentliche Verkehrsmittel nutzen, die die sogenannte letzte Meile, den letzten Kilometer, damit ja, überbrücken.
Wäre es da nicht sinnvoll, aufs Fahrrad umzusteigen?
Das haben wir ja Jahrzehnte probiert. Und ich meine, im Autoland Deutschland haben wir kläglich versagt. Und da ist wahnsinniger Nachholbedarf. Und ich würde mir wünschen, dass die Lobby und auch der ADFC jetzt aus dem Dornröschenschlaf aufwacht und wir die Chance gemeinsam nutzen, weil es muss sich was ändern. Wir haben einen Mobilitätsinfarkt. Man kann sich heute nicht mehr frei bestimmt von A nach B bewegen. Wir haben Chaos, Infarkt auf der Schiene, auf der Straße, im öffentlichen Nahverkehr. Also ich meine, der Handlungsdruck ist immens. Es muss was passieren.
Herr Storck?
Ja, vielen Dank. Herr Klebinder, der ADFC ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht und ich glaube schon seit längerem und ich glaube auch, dass viele Radfahrende und auch viele Menschen, die gerne umsteigen würden, längst aufmerksam geworden sind auf andere Möglichkeiten der Mobilität. Aber wir haben natürlich ein deutliches Problem, das haben wir in der Anmoderation auch und in der Collage auch schon gehört. Wir haben nur begrenzt Platz in unseren Städten und der ist im Moment zugunsten des Autos verteilt. Und wenn wir an diesen Platz ran wollen, dann ist es tatsächlich immer der Dornröschenschlaf eher der Verwaltung oder der Kommunalpolitik, der uns hindert. Die nämlich bis heute glaubt, wenn ich an den ersten Parkplatz auch nur rangehe, dann werde ich sofort gelyncht von meiner Bevölkerung und der Einzelhandel macht schlapp und so weiter und so fort. Das alles stimmt ja gar nicht. Wir wissen aus internationalen Zahlen, dass es genau andersrum ist. Ich will aber noch ein bisschen bei den E-Tretrollern bleiben. Wir haben jetzt eine Regelung durch den Bundesrat bekommen, bei der wir sehr deutlich sehen, dass die E-Tretroller sich da bewegen dürfen, wo Fahrräder das auch dürfen, nämlich auf Radwegen oder auf der Straße. Wir wissen schon vom Fahrrad, dass Menschen ungern auf der Straße fahren. Und wir wissen gleichzeitig, dass es an viel zu wenig Straßen Radwege gibt. Und wenn es die gibt, dann sind die häufig in grotesk schlechter Qualität. Das wird natürlich bei den Tretrollern mit ihren kleineren Reifen und ihrer insgesamt anderen Stabilität nochmal eine deutliche Rolle spielen in Zukunft. Und meine Befürchtung bleibt, dass das Tretrollerfahren so unattraktiv sein wird, dass viele Leute ganz schnell davon wieder absteigen.
Ja, dann würde ich Ihnen mal raten, Herr Storch, gehen Sie mal nach Wien, also gar nicht so weit weg, die Landesgrenze. Die machen Versuche seit einem Dreivierteljahr und es erfreut sich einer großen Beliebtheit. Klar, es entsteht Chaos, es müssen Dinge geregelt werden, es braucht neue Regeln. Und ich glaube, es geht darum, dass der Stadt, unser Lebensraum anders verteilt wird und dass wir speziell auch für Fahrräder und E-Scooter einfach Möglichkeiten schaffen, dass die sich sicher und bequem fortbewegen können. Und da gibt es erste Beispiele. Man kann Trassen neu aufteilen, bevor infrastrukturelle Maßnahmen greifen. Ich glaube, darauf können wir nicht warten. Mhm. Wenn jetzt die Akzeptanz hoch ist und man sich zusammentut, dann gibt es eine Allianz der Zweiräder, vielleicht gibt es auch bald Einräder gegen die Vierräder. Und wenn wir schauen, ein Sport-Utility-Vehicle schafft Platz für 8 Scooter oder ungefähr 4 bis 5 Fahrräder, das sind Fakten und über die muss man reden. Ja. Und da muss die Diskussion hin.
Herr Klebinder, da haben wir gar keinen Dissens. Ich bin auch ganz eng bei Ihnen, wenn wir darüber reden, dass es der Umbau der Städte, und das wissen wir aus Holland und das wissen wir aus Kopenhagen, der dauert gern 30, 40 Jahre. Die Zeit haben wir nicht. Wir müssen jetzt schnell an die Fahrbahn ran und müssen Teile der Fahrbahn für die Zweiräder abgeben. Wir sprechen da von den geschützten Radfahrstreifen oder den Protected Bike Lanes, wie sie in den USA heißen, die ja jetzt in Berlin ausprobiert werden. Bin ich völlig bei Ihnen und das ist auch eine Oberfläche, auf der die Tretroller dann gerne unterwegs sind. Ich freue mich auch, dass Sie eine differenzierte Position haben, weil sehr häufig spreche ich mit Menschen, nicht zuletzt in der Leitung des Bundesverkehrsministeriums, die tatsächlich glauben, wenn die Tretroller kommen, dann regelt sich alles von selber. Mhm. Und das sehen wir doch deutlich, dass es nicht so ist. Sie haben Wien erwähnt, ich bin in Brüssel, ich bin in Washington, ich bin in New York Tretroller gefahren. Ich bin es vor allen Dingen in Paris gefahren, wo wir ein gutes Verhältnis zum Verkehrsbürgermeister haben. Und der sagt mir natürlich ganz klar, die sehen so viele Touristen auf diesen Tretrollern, dass das tatsächliche, das Utility-Fahrradfahren in Paris deutlich darunter leidet. Da sind die Verkehrswege nicht breit genug. Da ist es tatsächlich so, dass diese umweltfreundlichen Verkehrsmittel sich gegenseitig kannibalisieren. Und das müssen wir vermeiden.
Nun haben Sie ja ganz kurz davon gesprochen, dass es eine Allianz gibt zwischen diesen Verkehrsmitteln. Da bin ich auch nicht so überzeugt von. Wie müssten denn die Radwege aussehen, damit eigentlich beide in Allianz oder zumindest friedlich nebeneinander koexistieren können?
Also Mindestbreite 3,50 Meter, dann einen anständigen Sicherheitstrennstreifen, wie das auf Deutsch heißt. Und dann müsste die Oberfläche mindestens in guter Asphaltqualität sein. Wir zählen in Deutschland gerne nochmal die Gosse und die Gullis zu dieser Mindestbreite, was natürlich ein Hohn ist. Gerade stellen Sie sich mal vor, mit so einem Tretroller dann in die Gosse oder in so ein Gulliloch reinzuknallen, dann sieht man erstmal, dass das alles nicht reicht. Also breit von der Oberfläche her mindestens so gut wie es fürs Auto, vernünftig vom fließenden Kfz- oder auch parkenden Kfz-Verkehr abgesetzt, nicht in der Dooring-Zone, also nicht in der Zone, wo sich die Autotüren öffnen, geführt. Das ist schon anspruchsvoll.
Ja, mir wird es ja schon langen, wenn wir einfach genügend Fahrradwege haben. Es passiert ganz oft, ich kann nicht speziell über München sprechen, wenn man mit dem Fahrrad auf dem Fahrradweg ist, dass der plötzlich nicht mehr existiert und man plötzlich auf der Straße ist. Also ich glaube, wir müssen da noch radikaler ran.
Ich glaube, es ist der Buddhismus, wo man immer das Nirvana sucht. Das findet man ganz schnell, wenn man auf dem deutschen Fahrradweg fährt. Der endet nämlich sofort im Nirvana.
Ja, aber warum schaffen das andere Länder? Ich meine, es in ungefähr 120 Städten gibt es diese Roller seit über einem Jahr. Mhm. Wir sind Entwicklungsland. Wir fangen jetzt an, darüber zu diskutieren. Und ich meine, wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Ich meine, naja, wir haben also auch eine Bewegung, die darauf einspielt. Die junge Generation, Fridays for Future, genau die werden das einfordern. Die brauchen Lösungen. Und es scheint jetzt so ein bisschen aus der Not heraus, geht alles ganz schnell, wird schnell geflickt. Aber ich bin sehr, sehr froh und es ist allerhöchste Zeit, dass was passiert. Alles andere wäre peinlich und nicht tragbar, auch in der EU.
Ich habe nur das Gefühl, dass es auf Kosten der Radfahrer geht, weil es ja erst überlegt wurde, diese elektrischen Tretroller auf dem Gehweg zuzulassen. Das wurde als zu gefährlich beurteilt. Das kann ich auch gut verstehen. Aber ich habe das Gefühl, das wurde jetzt einfach nur vom Geh auf den Radweg verlagert, das Problem.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen differenzierter. Also erstmal, glaube ich, ist es ganz wichtig, klarzumachen, auf dem Gehweg hat das alles nichts zu suchen. Weder Fahrräder noch E-Tretroller noch irgendwas. Auf den Gehweg gehören Menschen, die zu Fuß gehen. Und das sind wirklich, die sind am Ende der Fresskette in Deutschland wirklich ganz, ganz unten. Und da bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, die Tretroller da wieder runterzuholen. Das ist völlig klar. Wir als ADFC haben von Anfang an, schon als im Herbst die ersten Varianten einer Verordnung diskutiert wurden, gesagt, ja, wir sind bereit, die Tretroller auf den Radwegen zu akzeptieren. Heißt aber, wenn wir sie als Gäste akzeptieren, dann muss das Gästezimmer, jetzt hakt das Bild ein bisschen, aber dann muss das Gästezimmer auch groß genug sein und luxuriös genug sein. Also das heißt, dann müssen die Radwege gut sein. Das haben wir von Anfang an gesagt und von daher empfinde ich jetzt nicht, dass die neue Regelung stärker als das von Anfang an Angedachte in die Freiheit der Radfahrenden eingreift. Aber völlig klar, die sozialen Medien sind voll aus den Städten, die Herr Klebinder genannt hat, voll mit Bildern, wo man Radfahrer sieht, Radfahrende sieht, die hinter Scootern, E-Scootern oder E-Tretrollern hängen, wo es deutliche Nutzungskonflikte gibt. Das werden wir nur lösen können, wenn wir an die Radweginfrastruktur rangehen. Und wenn wir eben nicht darauf warten, dass wir die Städte umbauen, das dauert ewig, sondern dass wir jetzt sehr schnell an die Fahrbahnen rangehen und gute Radwege auf die Fahrbahnen legen.
Ja, mich ärgert auch die Diskussion auf Kosten von. Also wir erleben ja jetzt schon einen Kampf, einen Krieg der Radfahrer gegen die Autofahrer. Und wenn es weiter angeheizt wird, dann glaube ich, wird es noch dramatischer. Das Miteinander, das klingt so ja, auch buddhistisch, wie Sie gesagt haben, aber es wird nicht anders gehen. Und ich meine, wollen wir es denn verbieten? Ich meine, ich habe so einen Roller seit 1,5 Jahren und ich habe Spaß dabei. Und ich habe in Kauf genommen, dass, wenn ich erwischt werde, bis zu 1.000 Euro Strafe zahle. Ich habe gehofft, davon kommen zu werden. Aber es wird man nicht aufhalten. Die Bewegung ist da. Mhm. Und es gibt Menschen, die das einfordern. Und oft wird vergessen, es macht Spaß. Es ist eine andere, natürliche Art der Fortbewegung. Und man wird das Thema Auto angehen müssen, man wird Lösungen finden müssen wie Parkraumbewirtschaftung, wie Zugang zur Innenstadt und wie viel Fläche bekommt der einzelne Mensch, um sich von A nach B fortbewegen darf.
Eindeutig, völlig eindeutig und genau da treffen sich natürlich auch die Interessen von Radfahrern und E-Scooterfahrern oder die Interessen des Umweltverbundes, egal wie man das nennt, das ist völlig eindeutig.
Lassen Sie uns einmal ganz kurz noch das große Thema Lebensqualität in Innenstädten näher beleuchten. Die Emissionen, die Lärmemissionen, die Stickoxid, CO2 und vor allem auch Feinstaubemissionen werden immer höher. Die Menschen stehen in Deutschland im Schnitt 120 Stunden im Stau. Das ist aber noch nicht der innerstädtische Stau. Das Auto ist auch eher ein Stehzeug als ein Fahrzeug. Also es gibt eigentlich genug Argumente, um Menschen davon zu überzeugen, in der Innenstadt das Auto nicht zu nutzen. Tatsächlich tun sie es aber doch. Das heißt, wir brauchen also auch nicht nur alternative Verkehrsmöglichkeiten oder Bewegungsmöglichkeiten, wir brauchen auch eine Verhaltensänderung der meisten
Menschen,
Nutzer.
Ja. Das stimmt, aber Menschen tun das, was ihnen, sagen wir mal, die gebaute Umwelt nahelegt. Menschen verhalten sich in Städten so, wie die gebaute Stadt es ihnen nahelegt. Und wir haben 70 Jahre lang nichts anderes getan, als unseren Mitmenschen das Autofahren nahezulegen. Und wir haben heute, ein Viertel aller Autofahrten sind kürzer als 2 Kilometer. Das ist durch nichts rational zu begründen. Das ist wahrscheinlich, wenn man Menschen das klar machen würde und wenn sie sich das eine Chance hätten, das zu sehen, was ihnen wahrscheinlich auch peinlich wäre, 300 Meter zum Bäcker mit dem Auto oder sowas. Das liegt allein daran, dass wir Jahre, Jahrzehnte lang, wenn es um Parken geht, um die Frage, wo steht in einer normalen Siedlung das Auto, wie schnell kriege ich da, wo ich hin muss, wieder einen Parkplatz, dann haben wir, wenn wir jetzt von den absolut dichten Innenstädten weggehen, haben wir fast überall ideale Verhältnisse für das Auto. Und ich kann es niemandem verdenken, der morgens um, was weiß ich, montags morgens um 7.30 Uhr seine Kinder in die Schule haben will und dann pünktlich auf Arbeit sein muss, wenn der das nutzt, was ihm oder ihr am einfachsten gemacht wird. Und deswegen müssen wir, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, an die Städte ran und müssen den Menschen das nahelegen, was für die Städte besser ist. Und das ist natürlich in allererster Linie zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren und den ÖV nutzen und vielleicht auch den E-Tretroller nutzen.
Wer soll darüber achten, dass jetzt Tretroller nicht fahren dürfen auf irgendwelchen Wegen? Ich möchte die Freiheit der Wahl, ich möchte die persönliche Autonomie erhalten und wir müssen aufpassen, dass der VDA, dass die es schaffen, dass Autos wirklich verbannt werden müssen. Also jedes Verkehrsmittel hat seinen Platz und allein die Gegenwehr gegen eine Form der Elektromobilität zeigt ja schon, dass hier dringender Handlungsbedarf ist und wir neue Ansätze brauchen.
Wenn Sie sagen, jedes Verkehrsmittel hat seinen Platz, frage ich mich, warum wir nicht uns mehr orientieren. Bei den Nachbarn in Amsterdam hat das Verkehrsmittel Auto seinen Platz vor den Toren der Stadt. Ja. Man kriegt ein sehr, sehr günstiges Ticket, um mit dem öffentlichen Nahverkehr reinzufahren. Das heißt aber auch, der öffentliche Nahverkehr ist pünktlich und er fährt häufig. Und man kann sein Auto eben auch sehr gut außerhalb der Stadt parken. Und warum gibt es solche Alternativen noch lange nicht in Deutschland?
Warum finden solche Alternativen kein Gehör in der öffentlichen und veröffentlichten Meinung, auch bei euch Medien? Wenn man aufzeigt und die Bevölkerung aufklärt, wie es gehen könnte, Alternativen zeigt.
Eben, wir tun genau das.
Wenn man Menschen in Kopenhagen, Radfahrende in Kopenhagen fragt, warum sie Fahrrad fahren, dann sagen sie, weil es convenient und quick ist, also weil es am bequemsten und am schnellsten ist. Und wenn man Autofahrende in deutschen Städten fragt, warum sie Auto fahren, würden sie genau das Gleiche antworten. Also müssen wir gucken, dass wir die Alternativen zum Auto, da wo sie wirklich sinnvoller sind, und das ist innerstädtisch sehr, sehr häufig der Fall, schneller und bequemer machen als das Auto. Und wir wissen, dass da ja teilweise wirklich geringe Eingriffe, wie zum Beispiel eine City-Maut oder eine Parkraumbewirtschaftung helfen. Es gibt sogar noch kleinere Dinge. Wir wissen, wenn das Auto nicht mehr direkt vor dem Eigenheim geparkt ist, sondern 100 Meter weiter, dann sinkt die Frequenz der Fahrten um fast um die Hälfte, weil nämlich die ganzen ganz kurzen Fahrten dann plötzlich entfallen, weil jemand sagt, bevor ich da hingelaufen bin, bin ich ja schon fast bei meinem Bäcker angekommen. Also, Sie sind skeptisch.
Ja, tatsächlich, weil so oft wie die Menschen hier um den Block fahren, um einen Parkplatz zu finden, die parken mit Sicherheit nicht direkt vor der Tür und sie nehmen es trotzdem. Sie suchen es auch am nächsten Morgen wieder
und sie nehmen es trotzdem. Ja, ich glaube, man muss dabei wissen, dass ein großer Teil der Menschen, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube 70% der Deutschen wohnen in Städten zwischen 50 und 100.000 und die haben in der Regel kein Parkproblem. Wenn wir aus unserer Berliner Sicht, Münchner, Kölner Sicht gucken, dann ist das Parkproblem immer ein sehr großes. In der Realität ist es für die meisten Menschen kein echtes Problem. Ich würde aber, glaube ich, gerne nochmal Aufklärung und Erziehung. Die deutsche Radverkehrsförderung hat auch sehr lange auf Aufklärung und Erziehung gesetzt und hat darauf gehofft, dass man so ein Überwinden des inneren Schweinehundes den Leuten nahebringen kann. Das funktioniert nicht. Wir wissen aus den Niederlanden, aber auch inzwischen aus den USA, aus Australien, aus Asien, in Städten, die wirklich gute Radverkehrsförderung machen. Das funktioniert eben nicht mit Erziehung. Das funktioniert mit attraktiveren Angeboten.
Das heißt, sie sperren einfach die Parkplätze, machen da einen Radweg hin und die Radwege, die da sind, werden ausgebaut.
Das machen übrigens die nordamerikanischen Städte viel mehr, als man es sich vorstellen könnte. Und die machen das in ganz kurzer Zeit. New York, San Francisco, selbst Houston in Texas haben da faszinierende Dinge getan. Ich wäre froh, wir würden das in irgendeiner deutschen Stadt so hinbekommen. Aber sie schaffen irgendeine Form von Radwegenetz, die käme dann auch den Tretrollern zugute, irgendeine Form von Radwegenetz, die so dicht ist, dass Menschen sich darauf verlassen können, dass sie mit dem Fahrrad halbwegs von ihrem Quellort, also von zu Hause zum Beispiel, fast direkt durchgehend zu ihrem Zielort kommen, ohne dieses sichere und geschützte Radwegenetz verlassen zu müssen.
Wobei ich denke, wir diskutieren jetzt zu sehr über Radwege und Regelungen. Was mit dem E-Scooter jetzt passiert ist, dass Digitalisierung in unserem Mobilitätsverhalten Einzug findet. Das heißt, ich würde von einer neuen Plattformmobilität sprechen, neudeutsch Mobility as a Service. Und jetzt beginnen erste Dienstleister, BMW und Daimler haben es zusammengeschlossen. Zukünftig können Sie über deren App auch E-Scooter buchen und ein Taxi und Sharing. Ich glaube, das ist die Wahlfreiheit zu haben und einfach den Raum, den wir haben und die Mittel, die wir haben, inklusive der Autos, intelligenter nutzen, als was wir jetzt tun. Das ist eigentlich der Punkt, wo es jetzt losgeht. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, die Bevölkerung zu informieren über die Vorteile, über die Nachteile.
Wir haben gerade auch kurz über Platz gesprochen, über Parkplätze, die vielleicht anders vergeben werden könnten. Wir haben es aber auch erlebt, dass diese ganzen E-Bikes, die in diesen Sharing-Systemen, also in diesen Leihsystemen sind, zum Teil kaputt, zum Teil auch nicht, aber zumindest in großen Mengen auf Fußwegen rumstehen, Kreuzungen irgendwie blockieren. Wird das jetzt nicht noch schlimmer, wenn da auch noch die E-Scooter zukommen?
Also ich habe die Erfahrung in München mitbekommen. Ich behaupte mal, es war mit halbem Herzen. Man hat sich keinen Gedanken gemacht, wie man das Ganze miteinander organisieren kann. Es gibt genügend Raum, man kann Raum schaffen. Ein Fahrzeug schafft Raum für 4 bis 5 Zweiräder. Und man legt sich darüber auf, wenn da ein paar rumstehen oder Vandalismus. Aber über Fahrzeuge, die wunderschöne Plätze verstopfen, verschandeln, darüber wird nicht gesprochen. Und von daher ist das ein bisschen eine scheinheilige Diskussion. Ich bin der Hoffnung, mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, und in München gibt es erste Anzeichen, das kann man organisieren. In Zürich gibt es ganz spezielle Zonen, die dafür bereitgestellt werden. Und man kann das über Digitalisierung, über Tracking, über klare Regeln, kann man das, glaube ich, organisieren. Und da sind wir in Deutschland ja sehr gut. Und da ist meine Hoffnung, dass das jetzt nach den schlechten Erfahrungen jetzt bei den E-Scootern hoffentlich besser funktioniert.
Teilen Sie Zustimmung, diese Hoffnung, Herr Stock?
Ja, Zustimmung. Ich würde widersprechen an der Stelle, dass wir in Deutschland da schon sehr gut sind. Wir sind mit dem Organisieren sehr gut. Tatsächlich haben wir aber doch, als die erste Sharing-Welle kam, gesehen, dass die Städte und die Stadtverwaltung eben nicht sehr mutig waren im Regulieren und eben nicht sehr klar Regeln vorgegeben haben. Und dann haben vor allen Dingen die festlandchinesischen Unternehmen tatsächlich mal große Flotten abgeworfen und sich nicht gekümmert. Von daher glaube ich, ist es ausgesprochen wichtig, dass wir die Fehler nicht wiederholen, die wir mit Großmengen Bike-Sharing gemacht haben, sondern dass wir den Städten Mut machen und sagen, geht offensiv daran, setzt den Unternehmen klare Grenzen, dass die Städte Plätze vorgeben, wo die abgestellt werden können. Es kann nicht sein, dass am Schluss die Rollatoren und die Kinderwagen nicht mehr durchkommen, weil da gescherte Tretroller oder schlecht abgestellte Bikeshare-Räder rumstehen. Das geht alles nicht. Wir sehen, dass in Nordamerika die Sharing-Firmen etwa $1 pro Scooter pro Tag an die Städte zahlen. Das klingt erstmal nach viel Geld, führt aber offensichtlich zu einer hohen Disziplinierung und führt dazu, dass die Städte auch in der Lage sind, mit diesen Anbietern vernünftig umzugehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was eine sinnvolle Höhe für Deutschland wäre, aber dass da offensichtlich echte Gelder fließen, scheint in den USA zu helfen.
Ja, und Sie dürfen nicht unterschätzen, dass Mobilität darf nicht zum Privileg werden. Und auf dem Weg befinden wir uns gerade. Und diese Dimensionen, die sind bezahlbar, ja, auch für die Generation unter 40. Aber eins vielleicht noch ergänzt, nicht nur die Städte. Ich glaube, wir haben eine Chance als Industriestandort. Von den 10 weltweit führenden E-Scooter- oder Mobility-as-a-Service-Firmen kommen 3 aus Deutschland, aus Berlin, und spielen vorne mit. Ich sehe eine Chance drin. Und mich freut es, dass etablierte Firmen wie Daimler und BMW sich auch dem Thema aktiv widmen, selbst Produkte anbieten seit Januar. Und diese jetzt in ihr Ökosystem, in ihre Apps mit integrieren. Das ist ein ganz großer Schritt.
Das heißt aber eigentlich auch, dass es eine ökologische Fortbewegungsart ist. Und wenn wir uns die Bilanz anschauen, dann kommen E-Scooter nicht so richtig gut weg. Also die Laufzeit ist nicht besonders lang und es sind halt auch wieder Batterien, die sehr umständlich entsorgt werden müssen.
Also das ist ein sehr scheinheiliger Vergleich. Sind Sie mir nicht böse, aber wenn Sie mal vergleichen, die Produktion von Autos. Und mittlerweile 40%, Sie müssen das vergleichen.
Aber mein Fuß ist umweltfreundlicher, und mein Fahrrad auch.
Ist sicherlich umweltfreundlich, aber es gibt auch was dazwischen. Und es geht doch um die Gesamtbilanz, die Produktion von Fahrzeugen. Wo kommt der Treibstoff her? Und es geht ja wirklich auch darum, das Nutzungsverhalten zu ändern. Und ich glaube, dass auch dadurch die Zweiräder einen Schub bekommen. Ja, die Pedelecs, das ist ja eine Mischform, sage ich mal, zwischen E-Scooter und Fahrräder. Und da wird eine komplett neue Bewegung kommen. Und wir haben dann vielleicht keine Fußgängerzonen mehr, sondern Mikromobilitätszonen. Es gibt Miteinander von Vierrädern, Zweirädern und Fußgängern. Und dafür braucht man Platz.
Herr Stock, würden Sie sagen, wenn die Radwege groß genug sind, dann ist Platz für alle und dann ist der E-Scooter auch eine gute Alternative zum Auto sowieso, aber auch zum Fahrrad?
Also das würde ich gerne gut westfälisch mit einem klaren Jein beantworten. Wenn die Radwege breit genug sind, ist Platz für alle. Und wenn wir tatsächlich den E-Tretroller auf Wegelängen bekommen, wo das zu Fuß gehen nicht mehr ganz sinnvoll ist, dann ist er natürlich ein Baustein. Das ist für mich keine Frage. Also, wenn wir es vernünftig gestalten und wenn die Städte den Mut haben zu gestalten, dann kann am Ende etwas zusammengebaut werden, was deutlich dem Auto Marktanteile abnimmt.
Sie hörten die Streitkultur zu der Frage, ob elektrische Tretroller eine sinnvolle Ergänzung im emissionsarmen Straßenverkehr sein könnten oder ob sie andere umweltfreundliche Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer eher ausbremsen. Für die anregende Diskussion danke ich meinen Gästen Burkhard Stork, er ist Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, und Hans-Peter Klebinder, er ist unabhängiger Mobilitätsexperte und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat beim Bundesverband E-Mobilität. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke.